Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute mit einer ganz besonderen Folge, beziehungsweise mit dem Start und mit der Fortsetzung einer ganz besonderen Reihe. Und zwar möchten wir euch ein bisschen informieren in Bezug auf die Bundestagswahl im September 2021. Und deswegen haben wir uns überlegt, führen wir Interviews mit allen demokratischen Parteien. Und deswegen beginnen wir mit einem Interview mit den Linken, setzen dann fort mit der SPD, CDU, mit den Grünen und mit der FDP.
Genau, im Zuge der Interviews werden wir uns ein bisschen auseinandersetzen mit dem Thema Klima, Bildung, und im Zuge dessen werden wir uns mit den Parteiprogrammen der Parteien auseinandersetzen. Wir werden ein bisschen herausheben, wofür die Parteien stehen, wo sie sich abgrenzen von anderen Parteien und warum wir diese Parteien wählen sollten. Um einfach eine Basis zu schaffen, auf der man sich vielleicht ein bisschen besser entscheiden kann und ein bisschen besser einschätzen kann, wofür eine Partei steht und was sie erreichen möchte und was nicht.
Genau, also viel Spaß jetzt damit.
Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute mal mit einer anderen Folge, und zwar unserer Bundestagsreihe, in der wir als nicht Erstwähler, aber junge und ja wahrscheinlich auch sehr naive Wähler uns hier ein bisschen informieren wollen, was wir eigentlich wählen sollten und was für Sachen die Parteien eigentlich vorhaben. Und hierfür haben wir uns in der Reihe verschiedene Parteien eingeladen, und heute dürfen wir begrüßen Dietmar Bartsch von den Linken.
Guten Tag, ich grüße euch.
Und Herr Bartsch wird uns heute einige Fragen beantworten zu dem, was die Linken uns in ihrem Parteiprogramm, sage ich jetzt mal, anbieten, was sie vorschlagen und was er auch grundsätzlich zu sagen hat zur Wahl.
Genau. Und dann steige ich einfach mal ein. Und zwar haben wir uns erstmal gedacht, wollen wir erstmal die Partei Die Linke einfach vorstellen, dass wir überhaupt alle wissen, wovon wir reden. Und deswegen wäre meine erste Frage, Einstiegsfrage: Stellen wir uns mal vor, ich möchte bei den Linken Mitglied werden. Was würdest du mir sagen? Wie würdest du mich locken?
Naja, ich würde sagen, hier ist das Eintrittsformular, da muss man unterschreiben, ausfüllen, wie viel Beitrag man zahlt, und dann ist man Mitglied. Ansonsten ist es natürlich so, dass man sich schon ein Stück weit mit der Programmatik befassen sollte. Und die Linke ist halt eine Partei, wie der Name auch schon sagt, die in besonderer Weise für den sozialen Zusammenhalt im Land steht, für soziale Gerechtigkeit, die das Land verändern will, die den sozial-ökologischen Umbau gestalten will, ist Friedenspartei. Und hat ansonsten zu allen thematischen Fragen dieser Zeit Antworten. Aber der Kernpunkt ist, dass wir eine Gesellschaft anstreben, die friedlich, die demokratisch und die sozial ist. Das ist unser Ziel programmatisch, und alle Schritte, die in diese Richtung gehen, die tragen wir, und da sind wir auch bereit, mit anderen gemeinsam Schritte zu gehen.
Vielleicht können wir ganz kurz, oder kannst du ganz kurz, die Linke historisch einordnen, wie der Verlauf in den 2000ern waren, wann sie im Bundestag waren, wann vielleicht nicht?
Ja, sehr gerne. Also die Linke hat, glaube ich, eine der problematischsten, der spannendsten und auch der interessantesten Geschichten. Wir stammen natürlich aus der Arbeiterbewegung, aus feministischen, haben feministische Quellen. Und was ja uns gerade in den alten Ländern immer sehr als Makel angehängt wird, wir sind eben auch ein Teil der Nachfolge der damaligen Staatspartei der DDR. Also aus der SED hat sich in einem damals demokratischen Prozess die PDS, die Partei des Demokratischen Sozialismus, entwickelt. Das war aber in der Substanz eine Regionalpartei, die auf die neuen Länder beschränkt war. Wir waren auch mit der PDS im Deutschen Bundestag vertreten, da teilweise über die Direktmandatregelung, also wenn man 3 Direktmandate gewinnt, ist man auch, wenn man nicht 5% schafft, im Deutschen Bundestag, und haben dann im neuen Jahrhundert, das hing auch mit der Politik von Gerhard Schröder, der Agenda 2010 zusammen, wo viele Gewerkschafter und Sozialdemokraten nicht mit einverstanden waren, die Partei verlassen hatten und die WASG gegründet haben, haben wir dann WASG und PDS miteinander fusioniert, und daraus entstand Die Linke. Die Linke ist also in diesem Sinne, in dieser Form, eine vergleichsweise junge Partei. Erst im Jahre 2006 gab es die eigentliche Gründung. Davor haben wir allerdings auch schon dann gemeinsame Wahlantritte durchgeführt, und seitdem sind wir auch kontinuierlich im Deutschen Bundestag vertreten. Ich selbst bin engagiert in der Partei schon, als die PDS war. Ich war Als sehr junger Mensch bin ich Schatzmeister der Partei geworden. Das waren extrem schwierige Zeiten, wo noch die Altvermögensfrage zu klären war, die ich allerdings dann auch abschließend klären konnte. Dann war ich Bundesgeschäftsführer, was bei anderen Parteien Generalsekretär heißt, und bin im Jahre 1998 das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Das hing auch damit zusammen, da war klar, dass der Bundestag nach Berlin umzieht. Übrigens eine der historischen Verdienste der PDS, die ohne unsere Stimmen wäre die Hauptstadt Bonn gewesen. Und da bin ich immer noch ein bisschen stolz, weil sowohl bei der Union als auch bei der SPD, als auch bei den Grünen war die Mehrheit für Bonn als Hauptstadt. Und bei uns und bei der FDP war das anders. Und deswegen ist die Hauptstadt Berlin geworden, bei uns natürlich damals sehr, sehr eindeutig. So, aber das ist nur eine kleine Episode am Rande. Also 98 bis 2002 war ich im Deutschen Bundestag. Dann haben wir damals die Wahlen verloren und waren nur noch mit zwei Frauen im Deutschen Bundestag. Und 2005 haben wir, sag ich jetzt mal, das Comeback geschafft und sind, und seitdem bin ich auch im Deutschen Bundestag Mitglied seit dem Jahre 2005 bis heute, kandidiere jetzt auch wieder. Bin seit, ich glaube, inzwischen 6 Jahren Fraktionsvorsitzender, also bin nach Gregor Gysi, war ich gemeinsam mit Sarah Wagenknecht Fraktionsvorsitzender und jetzt bin ich das gemeinsam mit meiner Kollegin Amira Mohamed Ali. Bin jetzt bei dieser Bundestagswahl Spitzenkandidat zusammen mit einer der beiden Parteivorsitzenden, mit Janine Wissler. Ja, war im Bundestag viele Jahre Haushälter, sozusagen mein Leib- und Magenthema. Und will jetzt dafür kämpfen, dass wir in Deutschland es schaffen, dass wir zu einem Wechsel in der Politik kommen. Dazu braucht es eine starke Linke. Unser Ziel ist, auch wenn die Umfragen derzeit nicht so rosig sind, zweistellig zu werden. Ich glaube, dass das im Wahlkampf die Fragen in den Mittelpunkt stellen, die zentral sind für die weitere Entwicklung in Deutschland und Europa. So vielleicht in Kürze, weil Sie wissen, wenn ich über die Geschichte der Linken rede, kann ich die halbe Stunde problemlos ausfüllen.
Ja, sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine kurze Einordnung. Und da wir es Juristen lieben, Abgrenzungen vorzunehmen, hätte ich jetzt eine Frage, und zwar, wie würdest du mit einer kurzen Beschreibung, vielleicht mit ein, zwei prägnanten Worten, wie würdest du dich von den Grünen und von der SPD abgrenzen? Ich weiß, da gibt es bestimmt viele, viele Aspekte, die natürlich unterschiedlich sind in den Parteien, aber so die Hauptschwerpunkte, warum sollte man jetzt die Linke wählen und warum nicht die Grünen und warum nicht die SPD?
Na, also wenn ich sagen will, warum man die Linke wählen soll, dann sage ich vor allen Dingen eins, wir schließen definitiv und dezidiert eine Zusammenarbeit mit der Union aus, weil wir sagen, Deutschland braucht einen Wechsel in der Politik und der wird mit der Union in der Regierung nicht passieren. Das sagen SPD und Grüne nicht. Das heißt auch, dass die politischen Inhalte dort eher kompatibel sind. Ansonsten würde ich deutlich sagen, ja, die Linke ist eine Partei, die klar und deutlich für das soziale Element steht. Bei der zentralen Frage dieser Welt, des Klimawandels, stehen wir insbesondere für Klimagerechtigkeit. Wir möchten nicht, dass Verbraucherinnen und Verbraucher zuerst bezahlen, sondern wir wollen als Adresse große Konzerne, die viel mehr gegen das Klima tun als der einzelne Mensch, die wollen wir zuallererst zu einer Veränderung bringen, also setzen auf strukturelle Veränderungen. Ansonsten ist es so, dass der Sozialpart bei uns der prägende ist und ein letzter Unterschied ist, glaube ich, den ich auch noch erwähnen will, ist außenpolitisch, ist unsere Position sehr, sehr klar. Wir sind radikal für Reduzierung von Waffenexporten. Wir wollen nicht, dass Deutschland mit Soldaten in aller Welt ist und wir wollen vor allen Dingen für Abrüstung weltweit kämpfen und nicht das 2%-Ziel der NATO erfüllen oder irgendwie uns darum reden.
Mhm. Da haben wir jetzt ja auch schon ein paar Dinge angesprochen, oder du hast ein paar Dinge angesprochen, die dann auch so im Wahlprogramm stehen für die Bundestagswahl 2021. Deswegen würde ich da jetzt ganz gern überleiten. Und da war, als ich mich vorbereitet habe, meine erste Überlegung gewesen, als ich gesehen habe, wann sie das Wahlprogramm veröffentlicht haben. Das war nämlich der Februar 2021, habe ich mir überlegt, okay, das war ja jetzt schon sehr früh. Ich glaube, 2017 haben sie das erst im Juni gemacht. Was war der Hintergrund der Entscheidung, das im Februar als erste Partei zu machen?
Naja, ich muss dazu sagen, dass im Februar der Entwurf vorgestellt worden ist. Wir werden erst am nächsten Wochenende das Wahlprogramm wirklich beschließen und da wird es mit großer Sicherheit auch noch Veränderungen geben. Und der Entwurf vom
Okay.
Februar ist durch den neuen Vorstand schon relevant verändert worden. Also es gibt eine ganz und gar neue Präambel zum Beispiel, was ich sehr begrüße. Das hat auch damit zu tun, wir haben neue Vorsitzende, zwei Frauen. Davor waren ja jahrelang zwei andere Vorsitzende. Und mit diesen beiden Frauen ist auch, was das Wahlprogramm betrifft, sind einige Veränderungen vorgenommen worden. Und wir werden am übernächsten Wochenende dann das Wahlprogramm erst wirklich beschließen. Und der Hintergrund, dass es so früh öffentlich gemacht wird, das ist eben der, dass wir der Basis der Partei und auch anderen, die sich dort einbringen wollen, eine angemessene Zeit geben wollen, mit Änderungsanträgen, mit Diskussionen, sich diesem Programm zu stellen, in Kenntnis der Tatsache, dass Wahlprogramme noch nie eine Wahl entschieden haben, weil bekanntermaßen oder auch nicht bekanntermaßen von den Wählerinnen und Wählern, von allen, liest 1% der Wählerinnen und Wähler ein Wahlprogramm. Und wenn man
Ja,
denn, ich
das
mache
habe ich
das
auch
jetzt mal
gelesen.
abgekürzt, ne, wir sind eine 10%-Partei, mal nur rund gerechnet, dann heißt es also, 0,1% der Bevölkerung lesen unser Wahlprogramm. Das ist beinahe eine zu vernachlässigende Größe. Wahlen werden entschieden. Also Wahlzeiten sind Erntezeiten. Wahlen werden sehr stark durch Images und dann durch Zuspitzung entschieden. Und deswegen ist das Wahlprogramm eine wichtige Grundlage für die vielen Interessenverbände, die vielen Gewerkschaften, Vereine und. Aber für den Wahlkampf ist das wirklich eine wichtige Grundlage, aber mehr eben auch nicht.
Ja, dann, ich sag mal so, dann wollen wir mal heute dem Wahlprogramm ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken,
Sehr gut.
beziehungsweise auch die Möglichkeit geben, das zuzuspitzen, von deiner Seite aus. Und zwar ein Thema, was uns ja immer wieder interessiert, hast du gerade eben auch schon erwähnt, ist das Thema Klima, beziehungsweise was ihr auch viel nutzt, das Thema Klimagerechtigkeit. Jetzt, klar, ihr wollt das erreichen. Was heißt das konkret? Also, welche größeren Maßnahmen habt ihr, stellt ihr euch vor, damit diese Klimagerechtigkeit erreicht wird? Und was versteht ihr eigentlich genau unter Klimagerechtigkeit?
Also es ist unbestritten, dass es eine der größten Herausforderungen ist. Deutschland hat das Pariser Klimaabkommen nicht nur unterzeichnet, sondern Deutschland muss es auch umsetzen. Wir sind der Auffassung, dass wir bei dieser Herausforderung wirklich vor einer Weichenstellung stehen in der nächsten Legislaturperiode. Es ist ja ein Riesenklimapaket verabschiedet worden und dieses Klimapaket ist gerade unlängst kassiert worden vom Bundesverfassungsgericht. Und ich bin sehr froh, dass junge Leute, Fridays for Future, auch andere, auf der Straße extrem Druck gemacht haben und das Bundesverfassungsgericht das bisherige Herangehen kassiert hat. Weil ich glaube, wir brauchen wirklich ein grundsätzlich anderes Herangehen. Die derzeitige Situation ist ja auch im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass über eine CO2-Bepreisung Druck gemacht werden soll und der Klimawandel in den einzelnen Bereichen durch geringeren CO2-Ausstoß verlangsamt werden soll und später dann sogar deutliche Reduzierung und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass das aus meiner Sicht ein problematischer Weg ist. Wir müssen wirklich an die Systeme heran. Also ich sage ein Beispiel. Wenn wir die Verkehrswende nehmen, da wird unendlich viel geredet. Die einen reden über das Verbot von Kurzstreckenflügen oder andere Verbote. Ich sage ganz klar, wenn wir wirklich den Individualverkehr reduzieren wollen, brauchen wir ein anderes Schienennetz, einen anderen öffentlichen Personen- und Nahverkehr. Die Realität ist aber, dass seit 1990 6.500 Kilometer Schiene abgerissen worden sind. Das ist die völlig falsche Richtung. Da brauchen wir also ein Angebot, gerade auch für die ländliche Bevölkerung, weil ich kann bei mir in meiner Heimat in Mecklenburg-Vorpommern der alleinerziehenden Krankenschwester, die eine Ölheizung hat, und ein Verbrennungsmotor, da kann ich nicht sagen, ey, du musst jetzt für alles mehr bezahlen. Die hat kaum eine Alternative. Die kann nicht mal eben sagen, okay, ich steige daraufhin um und so weiter. Also wir dürfen nicht dort durch Verteuerung und zwar über den Geldbeutel der einzelnen Leute, da treffen wir die sozial Schwachen, sondern wir müssen systemische Veränderungen herbeiführen. Ich habe das Beispiel des Verkehrs gesagt, wenn ich wegen meiner, ich kann auch gerne über Auto reden. Also wenn wir denn als Übergangstechnologie Elektroautos wollen, dann stehen wir als Linke in besonderer Weise dafür, dass es dann auch ein Elektroauto geben muss, was unter 20.000 kostet. Dann brauchen wir eine flächendeckende Infrastruktur, dass Menschen dann auch laden können und so weiter. Das muss unser Ansatz sein und nicht der über höhere Bepreisung. Dann schaffen wir leider ein Klima in der Gesellschaft, was den Klimawandel unmöglich macht. Und dann Natürlich brauchen wir die Energiewende und den möglichst schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, und zwar an der Breite. Nochmal, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich ein Windproduzentenland. Natürlich muss Solar ausgebaut werden, auch Geothermie. Also ganz klar mehr Druck, mehr öffentliche Investitionen in die erneuerbaren Energien und das bitte unbedingt. Nicht deutsch denken, sondern mindestens europäisch und eigentlich weltweit denken. Denn wir können noch so viel machen. Wenn
Jetzt,
Herr Bolsonaro wieder weiter abholzt. Gut, also ich könnte zum Klima auch wieder die halbe Stunde ausführen. Das soll ich nicht, merke ich schon an den Reaktionen. Ich mache mal einen Punkt erstmal.
nee, also klingt ja auch erstmal alles sehr gut. Klingt ja auch alles, okay. Gewisse Vorstellungen sind ja da. Aber jetzt, sage ich jetzt mal, jetzt herrscht im politischen Raum diese Haltung, Klimawende und gerade dann das Thema Nahverkehr, Personenverkehr. Heißt Einschränkung und heißt, alle müssen Elektroauto fahren. Jetzt kommen Parteien wie die FDP und sagen, hey, wir wollen auch das Wasserstoffauto forcieren und dafür braucht es trotzdem Forschung im Bereich der Motoren etc. Würdest du sagen, ihr seid aufgeschlossen und sagt, ja, wir sind grundsätzlich immer noch offen, einen Verbrennungsmotor laufen zu lassen für eventuelle andere Lösungen oder auch wie synthetische Kraftstoffe? Oder sagt ihr, nein, wir wollen das Elektroauto, weil es die jetzige Lösung bietet? Unterstützen.
Also, ja, ganz klar, Ersteres. Natürlich wird der Klimagerechtigkeit vor allen Dingen durch Spitzentechnologien entschieden. Und wenn eine Wasserstofftechnologie so ist, dass man wirklich dann diese Art, das ist ja dann kein klassischer Verbrenner mehr, hinbekommt, ja, dann nur zu. Das ist ja so ein klein wenig das Versagen der deutschen Automobilindustrie, dass sie da bisher viel zu wenig hingekriegt hat. Ich bin sehr offen dafür. Wenn das die entsprechenden Ziele leichter zu erreichen lässt, dann ist das nur gut. Und da können wir im Übrigen, weil Deutschland ja einer der großen Automobilstandorte ist, können wir für die Welt sehr viel tun. Aber bitte dann nicht nur an einer Stelle nachdenken. Also ich sage ja auch bei Elektroautos, da muss man eben auch zum Beispiel mal die Frage der Entsorgung von Batterien bedenken. Also da gehört viel mehr zu. Da gibt es so ganz einfache Lösungen nicht. Aber eines ist klar, technologischer Fortschritt, gerade bei Umwelttechnologien, sollte ein Markenzeichen in Deutschland sein. Und da muss eben auch mehr investiert werden. Das ist doch eine der großen Fragen, die stehen wird. Wir haben in den letzten 1,5 Jahren hier auf der Bundesebene 450 Milliarden Euro Neuverschuldung aufgenommen. Und ich habe große Sorge, dass nach der Bundestagswahl, wer immer dann die Regierungsverantwortung übernimmt, gesagt wird, die Lage ist noch viel schlimmer und wir müssen Einschränkungen vornehmen und dass das unter Umständen sogar bei Investitionen passiert. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Sondern gegenteilig. Wir müssen in Spitzentechnologien, da gehört Wasserstofftechnologie dazu in ihrer Breite, da gehören synthetische Kraftstoffe dazu und, und. Ich bin immer dafür, dass Deutschland Lösungen findet und damit der Standort auch attraktiv gemacht wird, möglichst immer aus einer europäischen Komponente.
Wir haben ja auch beim Thema Klima schon einige Aspekte von der sozialen Gerechtigkeit, was du auch am Anfang genannt hast, soziale Gerechtigkeit, dafür steht die Linke. Und da haben wir Juristen natürlich ein Thema, was uns in den letzten Monaten extrem bewegt hat. Das war das Thema des Mietendeckels in Berlin. Also
Ja.
der wurde ja gekippt, weil das Bundesland Berlin nicht die Kompetenz hat. Würdest du sagen, dass jetzt, wenn der Bund das regeln würde, dass das vor dem Bundesverfassungsgericht standhalten kann?
Das kommt auf die Regelung an. Also gerade wenn ich bei Juristen bin, das hängt ja von der Ausgestaltung ab. Aber ich
Genau,
bin sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass die rechtliche Frage nicht die zentrale ist, weil das wird man hinkriegen. Also da ist die bisherige Bundesregierung, die hat ja dermaßen was an viele, naja, vom Bundesverfassungsgericht kassierte Gesetze gemacht. Das ist schon auch eine Besonderheit, wo teilweise im Übrigen dann sogar FDP, Linke und Grüne gemeinsam geklagt haben. Aber das ist ein anderes Thema. Also zum Mietendeckel will ich Folgendes sagen. Ich finde, dass Berlin eines geschafft hat. Dieses Thema ist endlich in der bundesweiten Öffentlichkeit. Wir haben in Städten nicht nur wie Berlin, München, Hamburg, auch bei mir in Rostock explodierende Mieten, Wir haben damit verbunden eine Gentrifizierung und ein aus den Innenstädten Drängen von einzelnen Menschen. Das ist hochproblematisch. Und wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Das ist unbestritten. Wenn dann immer gesagt wird, damit ist keine neue Wohnung gebaut, ah, Donnerwetter, das hat auch niemand behauptet. Das ist übrigens auch keine neue Wohnung gebaut mit manch anderen Maßnahmen, die vorgeschlagen werden. Aber das nur zur kurzen Erläuterung. Das Verfassungsgericht hat, wie eben richtig gesagt, gesagt, Berlin hat gar nicht die Kompetenz dazu. Wenn, dann müsste das auf der Bundesebene entschieden werden. Und ich finde, dass wir diese Frage der Mieten, auch des Mietensteigerns, des Baus von Sozialwohnungen, bezahlbarer Wohnraum insgesamt, dass das eine zentrale Auseinandersetzung sein sollte und sehr wohl auch die Frage eines Mietendeckels in diese Auseinandersetzung reingehört. Ich sage da jetzt auch mal, Mietendeckel ist für manche Regionen überhaupt kein Thema. Also ich wohne in dem schönen Landkreis Vorpommern-Rügen. Da würden alle nur sagen, ja, schön für dich, aber interessiert uns nicht. Für die Citygebiete ist es ein Thema und da ist über viele Jahre, man kann beinahe sagen Jahrzehnte, wirklich einiges versäumt worden. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Die Anzahl der Sozialwohnungen geht immer weiter zurück. Also auch noch jetzt mit der Initiative, die ja vom Bauminister, das ist übrigens Horst Seehofer, den man eigentlich nur als Innenminister kennt, sind enorm Sozialwohnungen weniger geworden, was natürlich automatisch dann dazu führt, dass die Mietpreise steigen. Also hier wollen wir wirklich, hat im Übrigen auch mit dem Thema davor zu tun. Das heißt, es ist das Thema Heizen und Heizkosten. Da gibt es jetzt auch in der Regierung eine Auseinandersetzung, wer denn wie die Heizkosten trägt. Also hier ist dringend, aus meiner Sicht dringend etwas zu tun. Und das muss vor allen Dingen das Ziel haben, Wohnraum muss bezahlbar sein. Es muss ein entsprechendes Angebot von niedrigen Mieten da sein. Und wir müssen die Attraktion insgesamt erhöhen. Natürlich ist völlig klar, dass es nicht so sein soll, dass sich Wohnungen in Anführungsstrichen nicht rechnen sollen. Das ist ja absurd, weil er immer sagt, ja, zurück zur DDR oder so. Das ist dummes Zeug. Aber man sieht in Berlin im Übrigen, wo im Jahr vor Corona so viel gebaut worden ist wie noch nie mit einer linken Bausenatorin, dass das sehr wohl geht, dass man auch große Investoren dahin bekommt, dass sie eben auch einen Anteil Sozialwohnungen bauen, dass sie so bauen, dass es für sie weiterhin attraktiv ist. Denn da wird immer die Mehr verbreitet, naja, in Berlin wird so wenig gebaut. Es ist wenig gebaut worden unter anderen Konstellationen. Seit wir linke Bausenatorin, jetzt einen linken Bausenator haben, wird in Berlin auch mehr gebaut als vorher.
Jetzt eine Zwischenfrage.
Gerne.
Beim Thema Klima klingt das ja alles sehr, ich sag mal in Anführungszeichen, sehr liberal. Also im Sinne von, wir sollten offen sein für neue Techniken und sollten uns jetzt nicht nur darauf festschießen, dass die Elektromobilität die einzige Lösung ist. Das klingt ja nach einer sehr, okay, die Technik wird uns, also könnte ein Weg sein, um unser Problem zu lösen. Jetzt beim Thema des Mietendeckels ist es ja so ein bisschen das Problem, es ist ja einfach keine richtige ganzheitliche Lösung. Ein Mietendeckel ist ja eher, also der Ansatz ist ja eigentlich eher kurzfristig, bis wirklich ja mal irgendwann die Möglichkeit da ist, dass ich eine Auswahl habe an Mieten und die Preise sozusagen sich wieder ein bisschen entspannen. Jetzt hast du es ja schon mal so ein bisschen angesprochen, wie sieht das die Partei? Ist der Mietendeckel eine Lösung, die wirklich pauschal genutzt werden sollte? Oder sagt ihr, nein, die Lösung ist es, mehr Geld zu verwenden, vielleicht ein bisschen mehr zu deregulieren, da wo es geht, gerade bei dem ganzen Thema Bürokratie und mehr dafür zu sorgen, dass der Wohnraum wirklich auch entsteht, also was du gerade eben ja auch schon angesprochen hattest.
Na ja, gut, also wenn das so einfach wäre, Mieten deckeln und alles ist gut, das wäre ja kurios. Das ist natürlich auch nicht die Auffassung der Linken. Und jeder weiß, Mieten deckeln, das stimmt ja nun wirklich, da ist noch keine neue Wohnung gebaut. Wir müssen da bei diesem Thema, also will ich den alten Zille zitieren, der Berliner Maler gewesen, mit der Wohnung kann man Menschen erschlagen. Da ist ja auch wirklich etwas dran. Und deswegen muss es darum gehen, dass wir bei den Mieten zwar einen Deckel einziehen, aber insgesamt brauchen wir dort strukturelle Veränderungen. Das heißt eben auch, dass wir den sozialen Wohnungsbau, den gemeinnützigen Wohnungsbau wirklich wieder deutlich, deutlich befördern müssen. Ein ganz wichtiger Punkt, weil der Kern ist doch der, wenn Wohnen zu einer hammerharten Ware wird und solange die Finanzmärkte so aussehen, wie sie aussehen, es eben im Finanzmarkt derzeit bei Geldanlagen und ähnlich keine Rendite. Aber im Wohnungsbereich gibt es eine fette Rendite. Also gehen unendlich viele Investoren dort rein, die mit Wohnen gar nichts zu tun haben. Und deswegen müssen diese Konzerne wirklich, wie das bei uns so schön heißt, an die Kette gelegt werden. Wohnraum ist zu einem Spekulationsobjekt geworden. Das ist jetzt hier in Berlin weniger, aber in vielen Städten, gerade kleineren und mittleren, werden Grundstücke gekauft. Es wird nichts gemacht, aber 10 Jahre später sind sie natürlich ein Vielfaches wert. Und das geht eben nicht. Da müssen wir am Ende im Übrigen die Bodenfrage stellen. Das ist eine, die vermutlich Juristinnen und Juristen sehr interessiert. Jetzt haben wir eine Situation, dass viele Innenstädte, ich habe das jetzt, wir hatten ja unlängst Wahlkampf in Sachsen-Anhalt und ich war so in vielen kleineren Städten, also in mittleren Städten sagen wir mal lieber. Und da ist vielfach das riesige Problem, dass die Innenstädte ja leer werden, immer mehr leer werden und dass dort kaum noch Chancen sind, dass Leute dort Geschäfte sich ansiedeln oder zur Miete gehen. Das finde ich, kann nicht so weitergehen. Und noch härter ist das vielfach in den Dörfern. Auch da müssen wir leben sehen. Also Mietendeckeln, und da spielt Mietendeckel im Übrigen in den Dörfern mehr oder weniger keine Rolle. Mietendeckel ist ein Element in einer Gesamtlösung, wo wir wirklich in den nächsten Jahren viele Entscheidungen brauchen. Man sieht ja, das hat auch die derzeitige Regierung sehr wohl erkannt. In den letzten 4 Jahren ist dort vergleichsweise, wenn man das mit anderen Legislaturperioden vergleicht, mehr gemacht worden. Aber das war eben nicht ausreichend. Deswegen auch mehr Investitionen in den sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann müssen wir hier bei diesem Thema das Thema Klima mit behandeln, ne? Also nicht nur die Frage von Dämmung und so weiter, aber das alles muss eine Rolle spielen und es darf kein Spekulationsobjekt mehr sein.
Okay, dann habe ich mir überlegt, als ich das Wahlprogramm durchgelesen habe, ich kann eigentlich mit so ziemlich jeder Aussage kann ich mitgehen. Find es gut. Zum Beispiel Pflegenotstand stoppen, Bildung hier investieren, dann Klima müssen wir auch investieren. Da hat sich bei mir die Frage gestellt, okay, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Kommt das dann daher, dass wir die Steuern erhöhen oder wie hast du dir das vorgestellt?
Ja, natürlich ist die Finanzierungsfrage eine zentrale. Ich will auch darauf nochmal verweisen, habe die Zahl eben schon genannt, 450 Milliarden Neuverschuldung in 1,5 Jahren. Noch vor 2 Jahren hieß das also schwarze Null und das sind also linke Idioten, die überhaupt Neuverschuldung ins Kalkül ziehen. Jetzt haben wir gesehen, wie schnell das geht. Vieles davon war im Übrigen sehr richtig und haben wir auch im Deutschen Bundestag mit unterstützt. Aber ein zentrales Element, was wir auch in dem Wahlkampf zum Thema machen werden, ist das Thema einer großen Steuerreform. Wir haben das Steuersystem des vergangenen Jahrhunderts. Und wenn ich über Finanzierung dieser Aufgaben, die zweifellos große sind, nachdenke, dann wird das sicherlich sehr unterschiedlich sein. Also ich sage jetzt mal, wenn ich den Rentenbereich zum Beispiel nehme, da muss es ein ganz anderes Herangehen, weil es ja beitragsfinanziert ist, mit Zuschüssen geben als die gesamte Haushaltspolitik. Wir sagen ganz klar, wenn wir in so einer Krise sind, jetzt wie durch Corona hervorgerufen, fordern wir als Linke, das sollte eigentlich möglichst bis zu den Wahlen noch geschehen, ist aber leider etwas aussichtslos, eine einmalige Vermögensabgabe. Das sieht das Grundgesetz vor. Mir fällt der Artikel jetzt ganz spontan nicht ein, aber das hat es in der Geschichte bei Konrad Adenauer bereits gegeben, der damalige Lastenausgleich. Und da wollen wir wirklich nur die Supervermögenden zur Kasse bitten. Wir haben das extra, damit das nicht so eine linke Spinnerei als linke Spinnerei wirkt, haben wir das DIW, das ist wirklich keine linke Vorfeldorganisation, gebeten, das doch mal für uns, ich sage jetzt mal, passend zu machen. Und die haben gesagt, das, was dort von euch vorgesehen ist, ist machbar. Das würde im Übrigen nur 0,7% der Bevölkerung treffen und würde in den nächsten Jahren mehr als 100 Milliarden in die öffentlichen Kassen bringen. Trotzdem löst das nicht das Problem. Was die Steuern betrifft, will ich ganz klar sagen, wir brauchen hier dringend Veränderungen. Wir brauchen Entlastung für die übergroße Mehrheit. Ich bin zum Beispiel dafür, dass der Spitzensteuersatz viel später einsetzen muss. Ich meine, der ist jetzt bei knapp unter 60.000 bei allein veranlagt, setzt er ein. Das ist viel zu früh. Das ist der Facharbeiter. Das sind die sogenannten hart arbeitenden Menschen. Und das, finde ich, geht nicht. Der sollte später einsetzen. Und deswegen gibt es bis dahin, in unserem Einkommensteuerkonzept ist es so, dass bis 6.500 Euro werden alle entlastet. Also wer 6.500 im Monat hat, der wird entlastet. Darüber beginnt dann eine langsame Belastung. Und da gibt es dann die ganze Palette, die auch wieder umfangreich Erörterung bedürfte. Ich sage also nur ganz kurz, Einkommenssteuer habe ich gesagt, Entlastung bei der großen Mehrheit, aber Belastung in der Spitze, insgesamt aufkommensneutral gestaltet. Das heißt im Übrigen auch, dass der Spitzensteuersatz in unserem Konzept angehoben werden soll. Das allerdings wirklich bei den großen Einkommen. Zweitens, ich bin für wirklich eine Erbschaftssteuerreform. Deutschland ist dort ein Land, was, naja, gut 6 Milliarden Erbschaftssteuer einnimmt. Das finde ich, ist viel zu wenig. In den nächsten Jahren werden Billionen vererbt. Und ich mache jetzt mal den Vorschlag, nur die Erbschaftssteuer so zu veranlagen wie in den Vereinigten Staaten. Wirklich kein linkes Land, aber wir würden das Zehnfache einnehmen. Und das finde ich, ist zumindest erwägenswert. Erbschaftssteuer ist ein sehr, sehr problematisches und juristisch anspruchsvolles Feld. Aber die jetzige Situation, dass es möglich ist, auch Milliardenvermögen über geschickte Stiftungs- und andere Modelle letztlich steuerfrei zu vererben, das ist ein Riesenproblem. Und niemand soll enteignet werden. Wir wollen, wenn immer gesagt wird, dann macht ihr die ganzen Unternehmen kaputt und die Leute gehen, das ist natürlich alles dummes Zeug. Kein Linker will Unternehmen kaputt machen, weil da hängen Arbeitsplätze dran. Aber die riesigen Geldprivatvermögen, Immobilienprivatvermögen, da soll eine angemessene Besteuerung erhoben werden. Wenn ich dann Leute habe, habe ich ja auch, dass ich mit Industrie und Adel diskutiere, da haben wir gesagt, ja, aber es ist doch alles schon versteuertes Geld. Na Donnerwetter, das ist es vielfach auch. Und nochmal, keine Enteignung, angemessene Besteuerung. Und es kann nicht sein, dass Milliardenvermögen steuerfrei vererbt werden. Da bin ich dafür. Hohe Freibeträge, ganz klar, hohe Freibeträge. Ein anderes Herangehen bei betrieblichen Vermögen und bei Privatvermögen. Da kann man aber eine Gestaltung vornehmen, die so ist, dass es mehr Einnahmen gibt. Aber ich sage da nur noch stichpunktweise, ja, die Linke ist wie die Gewerkschaften, wie auch die Sozialdemokraten für die Wiedererhöhung der Vermögenssteuer. Das scheint mir angesichts der derzeitigen Krise notwendig. Wir wollen, um das zusammenzufassen, wir wollen nicht, dass wieder die Paketboten, die Pflegerin, der Truckfahrer, dass die Krise bezahlen, sondern wir wollen, dass diesmal auch diejenigen, die profitiert haben, und da gibt es sehr viele, wirklich bezahlen. Letztes Beispiel dafür. Ich sage im Wahlkampf jetzt vielfach, hatte neulich ein Gespräch mit der Heilbronner Zeitung, da wohnt der Herr Schwarz von Lidl, der hat innerhalb eines Jahres sein Vermögen um 14,4, innerhalb eines Jahres, des Corona-Jahres, um 14,4 Milliarden erhöht. Und ich finde, dass auch 4,4 Milliarden ausgereicht hätten. Und dafür hätte jede Verkäuferin bei Lidl 500 Euro mehr gekriegt. Das wäre angemessen. Die derzeitige Entwicklung ist da hochproblematisch. Einige Riesenvermögen, die Amazons und Co. Und viele, die haben sehr viel Beifall gekriegt, aber nicht mehr Geld.
Eine kurze Rückfrage nochmal zur Steuerprogression. Aber ist das Problem nicht folgendes, dass die Leute, die über diesen 6.500 Euro verdienen, die Möglichkeit haben, ihr Einkommen woanders hin zu verschieben, sich anders besteuern zu lassen, und dass man das Problem hat, wenn ich jetzt anfange, diese Leute höher zu besteuern, dass die dann sagen, ah, okay, ich gehe einfach woanders hin?
Na gut, bei der Einkommensteuer ist das ja relativ schwierig möglich. Wenn Sie in Mainz, in Berlin oder sonst wo arbeiten, wird es da, wo Sie arbeiten, veranlagt. Das ist ja eher bei dem Thema Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, wo dann immer gesagt wird, da gehen wir woanders hin. Ich will nur darauf verweisen, dass in Deutschland diese Bereiche, gerade die Vermögensbesteuerung, ist in Deutschland niedriger als in Großbritannien, in Frankreich, in fast allen Ländern. Und diese mehr, die gehen dann woanders hin, die kann ich ehrlich gesagt nicht bestätigen. Es gibt die Menschen, die jetzt schon in Monaco wohnen oder was weiß ich, wie Franz Beckenbauer in Kitzbühel und nicht zu viele Tage in Deutschland sein darf. Die gibt es so oder so. Aber derzeit ist der Standort Deutschland eben attraktiv. Auch wenn wir haben gar keine so hohe Steuerlast, auch nicht für Unternehmen. Wir haben eine extrem hohe Abgabenlast. Also die Steuern- und Abgabenquote, die ist vergleichsweise hoch. Und da bin ich auch dafür, dass man nachdenkt, was wir dort machen können. Da wird es einige Bereiche geben, wo wir auch Abgaben erhöhen müssen. Pflegebereich ist ein Klassiker. Aber vielleicht ist an anderer Stelle auch Entlastung möglich. Also diese mehr wird gern erzählt, nur hat sie mit der Praxis in der Regel nichts zu tun. Im Moment ist genau das andere der Trend, dass Leute nach Deutschland kommen. Auch bei der Besteuerung, die wir hier haben.
Eine Frage, die aktuell ja immer wieder auch, sag ich mal, sagen, im öffentlichen Raum diskutiert wird, ist das Thema der Lobby. Andere Parteien sind da, ich sag mal, prominenter vertreten als die Linke. Aber es ist so oder so ein Problem, was eine Partei, die in den Bundestag möchte und Teil der Regierung sein möchte, angehen muss. Was hat die Linke hier geplant?
eines der ganz zentralen Themen, das teile ich. Wir haben dort ja Exzesse gesehen, jetzt gerade bei den Masken, wo sich Abgeordnete der Union schamlos bereichert haben. Also das, was da geschieht, das beschädigt die Demokratie insgesamt. Wir als Linke haben da schon in den vergangenen Legislaturen immer wieder darauf gedrängt, auf Transparenz, auf ein Lobbyregister und darauf, dass Einkünfte zusätzlicher Art und Weise sofort öffentlich gemacht werden müssen. Also da sind wir wirklich seit Jahren vorbildlich und wir haben jetzt auf der Zielgerade dieser Legislatur zusammen dann mit Union, SPD und Grünen und FDP hier sogar eine Veränderung hingekriegt. Da bin ich auch ein bisschen stolz, dass wir da die Initiatoren waren. Ich finde, was es an Lobbyismus gibt, ist eines der größten Probleme in der deutschen Politik. Und da sind die sogenannten Maskendeals oder Aserbaidschan-Affäre sind wirklich nur die Spitze eines Eisberges. Da muss mehr getan werden. Da brauchen wir ein hohes Maß an Transparenz. Und das ist nicht nur eine Geldfrage, das ist eben teilweise auch, dass Unternehmen Gesetze in Ministerien schreiben. Da finde ich, muss man deutlich sagen, wer da verantwortlich ist. Und da kann ich mit einigem Stolz auch für die Linke sagen, damit haben wir nichts zu tun. Hängt auch damit zu tun, dass wir in der Bundesregierung noch nie waren.
Dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, wenn Sie in die Regierung kommen sollten, wäre das ja Stand jetzt grün-rot-rot. Sind Sie zufrieden mit den zwei anderen Bundeskanzlerkandidatinnen, einmal Olaf Scholz und Annalena Baerbock?
Im Wahlkampf sind die politische Konkurrenten und nichts anderes. Und ich werbe ausschließlich für die Linke und ihre Stimmen. Aber ganz zu Beginn des Gesprächs habe ich euch gesagt, wir schließen anders als Grüne und SPD eine Koalition mit der Union aus. Das tun die beiden anderen nicht. Und eins ist klar, wenn es denn eine numerische Möglichkeit gibt nach der Wahl, wird es auch Gespräche zwischen Sozialdemokraten, Linken und Grünen geben. Und ich bin seit Jahren dafür, dass Mitte-Links-Bündnisse in Deutschland gebildet werden, weil es den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung entsprechen würde und weil es auch für Europa ein sehr wichtiges Zeichen wäre.
Okay, das ist doch ein super Schlusswort und damit bedanken wir uns für das nette Gespräch.
Vielen Dank. Ich habe zu danken. Viel Erfolg. Ich hoffe, dass es eine gewisse Resonanz gibt und dass ihr zufrieden seid.
Genau, vielen Dank.
Auf jeden Fall.
Alles klar.
Okay. Viel Erfolg.
Danke. Tschüss.